Die SPD versucht offensichtlich die Quadratur des Kreises. In einem Regierungsbündnis mitarbeiten und gleichzeitig Grundsatzbeschlüsse fassen, die der Koalitionspartner kaum mitmachen wird. Anders ausgedrückt, ein neues SPD-Programm im DIN A4-Format fürs Parteiarchiv oder die Axt an die schwarz-rote Koalition legen. Aber vielleicht wird das alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gerade gekocht wird. Links oder Mitte? Welchen Kurs nimmt die SPD jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Carina Mössbauer ist bei uns, Chefreporterin und Co-Host, wie man das heute nennt, eines Podcasts namens Hauptstadtbriefing auf der digitalen Medienplattform The Pioneer. Christine Dankbar ist Politikchefin der Frankfurter Rundschau. Heiko Kretschmer, Sie sind Kommunikationsberater, Sie waren mal Mitglied im Wirtschaftsforum der SPD und noch früher im Bundesvorstand der Jusos. Und Thorsten Alsleben ist bei uns, Geschäftsführer der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und CDU-Mitglied sind Sie auch. Herr Kretschmer, mehr Sozialstaat wagen, das ist ja das Credo der SPD im Moment. Nicht nur im Moment, war es wahrscheinlich schon immer. In Zeiten von leeren Kassen und einem enormen Wettbewerbsdruck, ist das wirklich der richtige Ansatz?
Ich glaube, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Die SPD steht vor einem Spagat, auch in der programmatischen Diskussion. Das ist, glaube ich, auch bei der Eröffnung dieser Debatte deutlich geworden. Ich sag mal, eine mittige Wirtschafts- und Wachstumspolitik mit einer progressiven Verteilungspolitik zu verbinden. Ob das gelingt? Frage offen.
Wenn wir noch ein bisschen weiter drüber reden heute in der Sendung. Thorsten Alsleben, soziale Sicherheit, das wollen alle. Stellt die SPD das im Moment klüger an als die Union? Von der Union hört man immer, ihr arbeitet zu wenig und ihr kostet zu viel.
Ich glaube, die SPD muss wieder erfinden ihren Ursprung. Der Ursprung ist die Partei derjenigen, die hart arbeiten, aber vielleicht nicht zu den Spitzenverdienern gehören. Und das tut sie im Moment nicht. Sie wird wahrgenommen als die Partei der Leistungsempfänger, als die Partei, die anderen Lasten aufbürden will und die keine Verheißung haben für die große arbeitende Mitte. Und das muss sich ändern.
Frau Dankbar, die Weltlage, die ist ja ziemlich düster. Die Wirtschaft ist ziemlich schwach. Der Sozialstaat, oder besser gesagt, die Finanzierungsmöglichkeiten des Sozialstaats stehen unter Beschuss. Die SPD will ihn jetzt stärken statt stutzen. Ist das der richtige Weg oder ist das eher Realitätsflucht?
Das kommt darauf an, wie man jetzt einen Sozialstaat stärken will. Das kann natürlich ein Sozialstaat auch sein, der dann ein bisschen effektiver ist, wo diejenigen, die Leistungen benötigen und sie auch, also dem man sie auch wirklich geben muss und geben will, schneller dahin kommen. Weniger Bürokratie kann ja auch ein Signal eines leistungsfähigen Sozialstaats sein. Das heißt ja nicht, noch mehr Geld mit der Gießkanne auszugießen. Das wäre sicherlich, glaube ich, nicht sinnvoll und zielführend, aber das war es ja auch noch nie. Das ist ja, war ja auch in den letzten Jahren nicht so, dass das irgendwie den Sozialstaat stärker gemacht hätte, wenn man das so verfolgt hat.
Frau Mössbauer, die Umfragen zeigen für die SPD im Moment aufsteigende Tendenz. Von niedrigerem Niveau ist klar. Setzt die SPD damit im Moment auf das richtige Thema soziale Gerechtigkeit oder schießt man sich da ein Eigentor im Wettbewerb um die Mitte? Denn da will sich die SPD ja auch behaupten.
Ja, ob das jetzt im direkten Zusammenhang steht mit der eigenen Programmatik und den eigenen Vorschlägen oder vielleicht mehr die asymmetrische Mobilisierung, die die CDU offenbar gerade erfunden hat unter Merz. Nach der asymmetrischen Demobilisierung unter Merkel hat man ja jetzt gerade sehr ungeschickt Debatten geführt. Eben, wir hatten es gerade schon gehört, also viel auch in Richtung, also so mit einem vorwurfsvollen Ton, was die Arbeit angeht, Teilzeit. Und man hat mit sich selbst sehr gerungen. Ich glaube, dass das möglicherweise auch auf das Konto der SPD eingezahlt hat. Insgesamt finde ich, wenn man jetzt die Papiere sieht, der Fraktionsklausur und auch jetzt der Vorstandsklausur, dann ist das wie so ein sozialdemokratischer Leierkasten. Also mehr von alten Rezepten, wieder viel Umverteilung, alimentieren, mehr Staat, mehr Subventionierung. Und ich glaube, das ist nicht die Methode, wirklich wieder die Partei der Arbeit zu werden, wie gerade gehört, also der arbeitenden Mitte. Arbeit muss sich lohnen, das ist so ein Abstandsgebot und eben auch von der eigenen Hände Arbeit sich vielleicht auch mal was aufbauen können, also ein Aufstiegsversprechen wieder mit Leben füllen.
Dann werden wir uns die Punkte jetzt mal einem Einzelnen vorknöpfen. Vielleicht noch dazu sagen, das ist noch nicht das Grundsatzprogramm, sondern das war eine Initialzündung jetzt auf dieser Sitzung. Jetzt wird dieses Grundsatzprogramm erarbeitet, soll im Ende nächsten Jahres beim nächsten ordentlichen SPD-Parteitag Ende 2027 dann verabschiedet werden. Ein Aspekt oder ein Thema hat da besonders Aufsehen erregt, die sogenannte Gesundheitsabgabe. Sollen also nicht mehr nur Löhne und Gehälter, also die sogenannten Arbeitseinkommen, das Gesundheits- und Pflegesystem finanzieren, sondern auch Kapital- und Mieteinkünfte. Damit soll die Last breiter verteilt werden in der Gesellschaft. Zunächst mal klingt das ja eigentlich fair.
Also, wenn ich da was zu sagen darf. Das war ja schon ein richtiger Wahlkampfschlager von Herrn Habeck. Das poppte ja im letzten Wahlkampf auf, hat er das ja auch schon mal vorgeschlagen. Und das war ja unterm Strich ein Desaster. Und warum war das?
Olaf Scholz sagte, es sei ein alter Hut. Also deswegen ist das ja...
Also kein gut getragener Hut und ein löchriger Hut, voller Läuse und Filz. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die wir jetzt motivieren wollen, privat vorzusorgen. Wir wissen, die Rente wird nicht mehr demografiefest möglich sein. Die wird keinen Lebensstandard sichern im Alter. Man doktert jetzt darum, ums Rentenniveau, Prozentpunkt hoch oder runter, wird es aber nicht bringen. Also brauchen wir eine private, kapitalgedeckte Altersversorgung. Und die Leute, die jetzt, die Jugendlichen, die anfangen mit ETF-Sparplänen, denen sagt man jetzt, könnte alles vergessen, weil wir legen da noch mal Sozialbeiträge drauf. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also das würde ich sagen, ist ein Megaflop. Und bei Mieteinnahmen genauso. Mieten haben Renditen von 3,5% noch. Ja, das ist ja schon nichts mehr. Wer will da noch investieren? Und wenn man da noch mal sagt, da kommen Sozialabgaben drauf, das ist, glaube ich, falsch. Also wenn, da muss man an einer anderen Stelle ansetzen, nämlich bei den Kosten.
Also ich denke mir, dass man, wenn man sich unser Gesundheitssystem anschaut, ist es natürlich ein sehr kostenintensives Gesundheitssystem, keine Frage.
Das teuerste.
Es ist auch relativ mittelmäßig, aber ich denke schon, dass man auch an der Kostenstelle ansetzen muss. Da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Aber wenn Sie sagen, das ist ein löchriger Hut, im Grunde kann man aber doch sagen, das ist doch jetzt mal ein Versuch von der SPD, die Arbeitskosten zu entlasten. Da sind doch die Arbeitgeber immer dabei, dass der Faktor Arbeit ist zu teuer. Den würde man ja damit entlasten, wenn man die Beitragslast sozusagen gleichmäßiger verteilen würde und auch auf andere Einkommensarten und nicht nur auf die der angestellten Arbeit verteilen würde. Und das werden wir wahrscheinlich bei vielen Dingen jetzt noch diese Diskussion haben. Und da werden Sie dann wahrscheinlich immer kommen mit Ihrem Verein und sagen, das ist alles, das belastet ungerecht. Aber im Grunde ist es doch so, wenn wir jetzt von der Demografie mal ausgehen und davon ausgehen, dass gerade der Faktor Arbeit oder die angestellte Arbeit überproportional besteuert ist, dann ist es ja eigentlich schon ein richtiges Anliegen, wenn man sagt, von mir aus Gesundheit, fangen wir da mal an, dass wir jetzt einfach das auf eine breitere Basis stellen. Macht, wie gesagt, die Arbeit dann auch billiger und für den Arbeitgeber ist das ja dann günstiger.
Also Sie finden das gut, ETF-Sparpläne mit Sozialbeiträgen zu belassen?
Erstens kennen Sie die Ausgestaltung noch gar nicht, ob wir Freibeträge haben etc. Der entscheidende Punkt ist doch, die gerade von Ihnen ja auch richtigerweise ins Feld geführte arbeitende Mittelschicht sozusagen, die SPD in den Fokus nehmen soll, hat in den letzten 5 Jahren sozusagen erlebt, durch Inflation, durch Kostensteigerungen und Explosionen im Bereich Mieten etc., dass vom Netto am Ende viel weniger übrig geblieben ist. Und diese Frage muss die SPD auflösen. Das heißt, sie muss schauen, wie sie Entlastungen schafft für die arbeitende Teil der Bevölkerung. Und das wird mit Blick auf den Sozialstaat nur gelingen, wenn die Lasten des Sozialstaats gerechter verteilt werden, also wenn auch Beamte, wenn auch Besserverdienende, wenn auch Kapitaleinkünfte sozusagen an dieser Last beteiligt werden. Und das wird in der Tat eine Frage sein, die SPD nicht nach hinten schieben kann.
Ich würde vielleicht versuchen, da mal eine Klammer drüber zu spannen. Einerseits ist es natürlich richtig, dass die SPD diese Frage der sozialen Gerechtigkeit stellt und die Frage, wie viel wird Arbeit besteuert im Vergleich zu Kapital möglicherweise. Aber gleichzeitig muss man dann, glaube ich, bei der Debatte aufpassen, dass man nicht verschreckt. Und vielleicht sollte man dann gleich klar machen, dass es relativ hohe vielleicht Freibeträge gibt, dass eben der Kleinsparer zum Beispiel nicht betroffen ist, dass man das weiter incentivieren will, dass man eben den Deutschen, der ja eher scheu ist wie ein Reh, wenn es um den Kapitalmarkt geht, dass man den auch weiter dazu animiert, sein Geld nicht nur auf Sparkonto zu legen, sondern vielleicht auch am Aktienmarkt irgendwie zu profitieren. Das war, glaube ich, handwerklich nicht ganz gut umgesetzt. Und zweitens sollte man natürlich auch weiterhin, wenn wir, ich meine, das große Thema ist ja gerade der Standort Deutschland, die Wettbewerbsfähigkeit. Und da, glaube ich, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr in diesen Debatten verharren. Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, andere Steuern hochgehen, Kapitalerträge, die weiter, also wo es dann Abgaben gibt. Weil das führt dann eher, also das ist dann eher schädlich, wenn es auch darum geht, Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Wir haben wirklich, wir haben es gehört, wir haben das teuerste Gesundheitswesen in Europa mit einem unterdurchschnittlichen Outcome. Also weder Effizienz noch jetzt, wenn es zum Beispiel, also ein Parameter, wo man die Wirksamkeit gut messen kann, ist zum Beispiel vermeidbare Sterblichkeit. Da sieht es wesentlich schlechter aus im Vergleich zu unseren Nachbarn. Wir haben ein Gesundheitswesen, das hochtourig fährt und das eben auch incentiviert, dass Leistungen erbracht werden und dann auch abgerufen werden und bezahlt werden. Also das ist einfach zu viel Geld in dem System. Das sagt auch zum Beispiel Professor Busse von der TU Berlin, das ist ein Gesundheitsexperte. Und ich finde, an erster Stelle muss man einmal gucken, wo kann man sparen, wo werden Fehlanreize gesetzt, auch falsche Vergütungsmechanismen. Und im zweiten Schritt dann über neue Einkommensquellen.
Wir kommen gleich noch Ausgaben dazu. Ich würde aber noch mal ganz gerne, weil wir jetzt um das nicht speziell ums Gesundheitswesen geht, sondern um das Grundsatzprogramm der SPD, das da geplant ist. Also wir haben gesehen, warum hat man nicht vorher schon, als man das bekannt gegeben hat, gesagt, wie die Freibeträge ausgestaltet sind bei der Erbschaftssteuer? Macht man das ja, da kommen wir später auch noch dazu. Und damit vielleicht doch die Leute, die sagen, ich soll jetzt plötzlich Kapital aufbauen für die Altersversorgung und jetzt wird das sozusagen, muss ich da Abgaben zahlen. Bei den Mieteinkünften ist es ja auch so, da gibt es ja zum Beispiel den Klassiker Handwerksmeister, die sich im Laufe ihres Berufslebens, also Selbstständige, 3 Wohnungen, Mietwohnungen besorgt haben und von diesen Mieteinnahmen leben, weil sie ja keine gesetzliche Rente kriegen. Das heißt, es ist deren Altersversorgung. Die finden natürlich solche Ideen wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig prickelnd. Ist das zu wenig beachtet worden?
Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das aus dieser Bundesvorstandsklausur jetzt schon so messerscharf rauskam, dass es genau diejenigen, die es nicht treffen soll, jetzt treffen würde. Also diesen Eindruck hatte ich nicht, sondern das war jetzt ein Vorschlag, das ist ein Papier, das kursiert. Das ist so ähnlich wie mit der Erbschaftssteuer. Wie gesagt, da ist die genaue Ausgestaltung noch nicht klar. Das ist aber im Gegensatz zum Koalitionspartner, muss man sagen, jetzt schon der zweite Vorschlag, den die SPD mal auf den Tisch legt. Von der anderen Seite kam da ja jetzt ja noch nicht so viel, worüber man hätte diskutieren können. Deswegen ist es klar, dass man sich da jetzt drauf fokussiert. Es ist eine Frage der Ausgestaltung. Aber wir hatten ja vorher gesagt, es geht darum, die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, dann geht es natürlich auch nicht um, wie man die einen sagen, ja, ihr wollt nur umverteilen. Es geht eben um gerechte Verteilung. Und da, finde ich, muss man schon überlegen, wo man ansetzt, wen man mit einbezieht, wer mehr tragen kann, wer vielleicht weniger tragen kann. Und ich finde, das ist eigentlich eine Diskussion, die jetzt auch mal anfangen muss. Und bisher haben wir, ist ja eingangs gesagt worden, bisher haben wir einfach gehört, ihr macht Lifestyle-Teilzeit, das finden wir nicht gut, ihr arbeitet zu wenig, mit Work-Life-Balance können wir unseren Wohlstand nicht halten. Offensichtlich können wir mit Burnout den Wohlstand besser halten, könnte man ja dann gleich mal provokant zurückfragen. Das sind so Dinge, die haben einfach auch eine sehr schlecht gelaunte Attitüde, wie Sie es eingangs sagten, wir sind alle zu faul und arbeiten auch zu wenig.
Zu den Motiven, was sagen Thorsten, oder fragen Thorsten Alsleben. Also 62%, die neuesten Umfragen sind da eindeutig, der Menschen sagen, bei uns wird die soziale Ungerechtigkeit nicht kleiner, sondern größer. Die steigt immer mehr an, diese sogenannte Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Und gleichzeitig hat die SPD in dieser Frage, das meines Wissens einzige Politikfeld, wo ihr die höchste Kompetenz zugemessen wird. Zwar nur 24%, aber immer deutlich vor allen anderen. Da hätte sie ja auch einen guten Ruf zu verlieren, wenn sie sich da nicht für diesen Bereich einsetzen würde.
Das mag ja sein, aber trotzdem muss man wissen, dass diese Debatten natürlich eine Wirkung haben. Die haben erstmal alle Debatten, die um Einnahmeerhöhung gehen, haben die Wirkung zu allen Investoren, es wird in Deutschland teurer. Sie haben die Wirkung an Sparer, es lohnt sich doch nicht zu sparen.
Ja, also der Staat muss dann doch wieder sich um die Rente kümmern und da mehr Geld reinstecken. Denn Sie können zwar von Freibeträgen reden, aber das müssen schon sehr hohe Freibeträge sein, wenn Sie über 40 Jahre ansparen, um dann im Alter, weiß ich nicht, eine halbe Million angespart zu haben, Kapitaldeckung. Wie soll denn dann der Freibetrag sein, dass da irgendwas noch rumkommt? Also deswegen, ich glaube, die Debatte ist gefährlich. Wir haben eine Rentenkommission, da werden ja auch die Reinnahme verschiedener Einkunftsarten diskutiert. Deswegen hätte ich an SPD-Stelle das so gemacht wie die CDU, die sagt auf dem Parteitag, diese Themen vertagen wir jetzt erstmal ein paar Monate, weil es bringt nichts, jetzt eine Debatte zu führen, wenn das sowieso in der Fachkommission gemacht wird.
Man kann sich die Finger verbrennen dabei. So,
also deswegen, ja, man kann sich die Finger, aber ich würde wirklich sagen, lass das doch jetzt mal in der Kommission. Schlimm genug, dass wir so lange gewartet haben. Jetzt haben wir wenigstens die Kommission und bis Sommer soll die tagen. Und da würde ich jetzt nicht unausgegorene Vorschläge machen, die irgendwelche Leute abschrecken und die wieder für Panik sorgen, bei denen man gar keine Panik haben will. Das sind ja auch Leute, einfache Arbeitnehmer, die sagen, ich will jetzt mal ganz vorsichtig mit 30 € im Monat anfangen zu sparen. Und die werden jetzt vor den Kopf gestoßen.
Also ich glaube, eine größere Panik entsteht oder Unmut entsteht, wenn man hört, dass beispielsweise für Zahnarztleistungen überhaupt nichts mehr bezahlt werden soll. Ich glaube, dass das für sie wesentlich mehr Unruhe sorgt, wenn man sagt, wer zum Zahnarzt geht, das ist ein Privatvergnügen und muss demnächst privat bezahlt werden.
Da hat aber die Bundesgesundheitsministerin von der CDU gesagt, diese Sache kommt nicht.
So sieht jetzt aber auch, muss man mal ehrlich sagen, so sieht die Debatte aus, für wo es heißt, wir brauchen unbedingt Änderungen hier in diesem Land, wir müssen Reform machen. So sieht unsere Reformdebatte aus, dass aus der eigenen Partei die Fachministerin Themen abräumen muss, dass der eine Koalitionspartner was sagt, was der andere Koalitionspartner sagt.
Das war ja keine offizielle CDU-Institution, der Wirtschaftsrat ist ja
ist klar, nicht aber zum ich mein,
Organigramm
aber,
der CDU.
Aber die CDU hat es gerne, wenn es der CDU-Wirtschaftsrat genannt wird.
Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt kommen, das ist ja schon angesprochen worden. Also es geht ja nicht um die Einnahmeseite, sondern es geht eben um die Ausgabenseite. Also zwei Zahlen. Die Krankenhäuser kosten uns im Jahr 102 Milliarden Euro und das sind viele defizitär. Und wir haben 55 Milliarden im Jahr Ausgaben für Medikamente. Die patentgeschützten Medikamente sind in den letzten 10 Jahren um 300% angestiegen in den Kosten. Da gibt es ja eigentlich eine Menge Möglichkeiten, auch auf der Seite was zu tun.
Ja, das ist ja der Punkt, den ich gerade gemacht habe. Also ich finde, da muss man der aktuellen Gesundheitsministerin Wagen auch einen Vorwurf machen, dass sie die eigentlich sehr mutige und weitgehende Krankenhausreform, die ihr Vorgänger Lauterbach auf den Weg gebracht hat, sich da ja auch wirklich also mit den Ländern, auch mit den eigenen Landeschefs wirklich in die Bütt gegangen ist und dafür gekämpft hat.
Darf ich da noch eine Anmerkung machen dazu?
Der Bundeskanzler, das nicht einfach übernommen, sondern rückgängig gemacht oder verbessert.
Der Bundeskanzler, wenn er das übernehmen würde, darf sich demnächst dann in den CDU-regierten Bundesländern nicht mehr blicken lassen.
Die Frage ist halt immer, also ich glaube, bei Reformen und bei tiefgreifenden Reformen und einem Agendajahr zu 26, was es ja eigentlich werden sollte, ist es ganz wichtig, dass man auf eine positive Botschaft achtet. Man kann natürlich den Leuten sagen, euer Krankenhaus hier um die Ecke schließt, ist dann nicht mehr da. Oder man sagt, wenn ihr die Wahl habt, wollt ihr in ein Krankenhaus, wo dann wirklich Experten sind, die jeden Tag die Operation durchführen, die ihr vielleicht dann im Notfall braucht? Oder wollt ihr jemanden, der nach ein paar Jahren, nach 10 Jahren sich vielleicht an euch ausprobiert und testet, ob er es noch kann? Ja? Und ich glaube, die meisten Leute würden dann sagen, da gehe ich natürlich lieber zum Experten. Also ich glaube, man kann schon, wenn man Führung beweist und wenn man die richtige Botschaft setzt und argumentativ für sein Anliegen kämpft, auch den Rückhalt in der Bevölkerung dafür bekommen. Und das wird jetzt ganz wichtig bei den Reformen, die auch anstehen. Also, dass man in der Tonalität nicht so negativ ist, sondern vielleicht eine Positiverzählung, ein Narrativ aufzeichnet, wo es hingehen könnte und wofür es wert ist, dann auch diese Schritte zu gehen. Und wichtig ist auch, dass natürlich es verteilt wird auf alle Schultern, dass jeder irgendwie seinen Beitrag leistet. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so hilfreich, jetzt punktuell diese Einzelmaßnahmen zu diskutieren, in Empörungswellen
Leistungskürzungen sind ja nicht cool. Gibt es den Vorwurf an die SPD zu sagen, ihr seid ja nur deswegen für eine Verbreitung der Einnahmen, weil ihr euch nicht traut, die Ausgaben zu kürzen? Das ist unpopulär. Was sagt sie da?
Die Gefahr besteht sicherlich. Aber die SPD ist natürlich klassisch die Partei des sowohl als auch. Und das muss sie, glaube ich, an der Stelle auch wieder entdecken. Weil einerseits geht es der SPD, muss es hier gehen, weil das sind ihre Kernklientele, um die Frage, wie sozusagen die Menschen wieder mehr netto vom Brutto haben, wie sie sozusagen auch wieder Aufstiegschancen auch im eigenen Geldbeutel merken, ob es um Mieten geht, ob es um Senkung der Sozialbeiträge geht. Es geht auch um die Verteilungsfrage, die Verteilungsschere, Verteilungsungerechtigkeiten und Ungleichheiten sind in Deutschland in den letzten Jahren massiv angestiegen. Das wissen wir auch, ist auch für die volkswirtschaftlich schädlich, schwächt die Binnenkonjunktur. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich, kann man ja nicht sich dahinter verstecken, dass der Staat jetzt investiert, sondern wir müssen überlegen, wie private Investitionen angereichert werden und wie Unternehmen investieren. Insofern ist es genau in der Erbschaftssteuerdebatte meines Erachtens komplett schief gegangen, weil man es nicht geschafft hat, einen Vorschlag auf den Tisch zu legen, der sowohl das Investieren von Unternehmen anreizt, als auch an die privaten Vermögen und Erben ranzugehen. Und da ist sie abgestürzt. Und dieses sowohl als auch auszutarieren, das ist, glaube ich, die große Herausforderung in dieser Debatte.
Haben wir denn im Moment einen echten Richtungsstreit zwischen SPD und Union in sozialpolitischen Fragen? Man sagt ja immer, die seien sich, früher hat man gesagt, die seien sich zu ähnlich. Ja, sie sollen doch endlich mal sich selbst profilieren und sagen, wo liegt die Alternative? Jetzt müssen sie blöderweise noch in einer Koalition zusammenarbeiten, wo das dann nicht so einfach ist, sich zu profilieren. Ist das ein richtiger Richtungsstreit, der im Moment stattfindet?
Also ich glaube, es rücken beide nach links im Moment. Die Union geht wieder in alte Merkel-Spuren. Das sieht man jetzt in der Vorbereitung des Parteitags. Alle Ideen, die da in Richtung Reform gehen, werden abgeräumt, werden aufgeweicht. Bloß Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Vor den Landtagswahlen darf man sich nicht pointiert äußern. Bei der SPD gibt es Versuche, wieder alte sozialdemokratisch-sozialistische Reflexe fast aufzugreifen. Also ich sehe da gar nicht so sehr im Moment den großen Richtungsstreit. Natürlich, wenn man hinter die Kulissen guckt, dann ärgern die sich in der Union schon. Ich glaube, ein anderes Thema ist viel wichtiger, weil das sehen wir ja an dieser Debatte. Wenn wir jetzt einzelne Punkte aufgreifen, haben Sie ja auch gesagt, dann werden die ja sofort zerstört. Ob das die Zahnärzte, Teilzeit, jetzt hier, wie verbreitern wir die Bemessungsgrundlage. Wahrscheinlich werden wir in diesem Land die dringend nötigen Reformen nach so vielen Jahren Stagnation, nach der längsten Wirtschaftsflaute in der Geschichte der Bundesrepublik, nur hinkriegen mit einem großen Wurf, der in alle Richtungen, auch Unionsklientel, SPD-Klientel, Zumutungen bedeutet, der aber auch eine Verheißung beinhaltet für alle, dass es danach wieder besser geht und die Leute nicht einfach nur weniger haben, alle gleich viel weniger, sondern am Ende unterm Strich auch alle wieder mehr haben.
Also was den Richtungsstreit betrifft, muss ich sagen, der ist ja in der SPD auch noch nicht mal so richtig ausgemacht. Also wenn man jetzt sieht, das letzte Wochenende, das begann ja diese Fraktion, die Parteiklausur begann ja mit zwei Reden von zwei Vorsitzenden, die recht unterschiedlich waren. Und Lars Klingbeil hat ja nach Bärbel Baas gesprochen und ist dann auch noch mal von seinem Manuskript abgewichen, um noch mal zu betonen, ja, wir müssen aber auch, wir können die guten alten Zeiten oder die alten Zeiten kommen nicht wieder, wir können uns keine Nostalgie leisten, es wird schon auch was sein, was vielleicht, wenn wir jetzt in die Zukunft gehen, wo dann vielleicht auch schon mal ein paar Sachen auf uns warten, die uns nicht so gut gefallen. Das hat er extra noch mal dazu gesagt. Also das ist ja auch nicht so, dass die SPD jetzt einfach sagt, hurra, das sind da unsere Umfragewerte gehen wieder ein bisschen hoch, wir machen das. Die ringen ja auch schon die beiden Flügel ineinander.
Das war bei beiden Parteien, ja, den Punkt wollte ich auch machen. Man hat ja aktuell eher das Gefühl, dass die Union mit sich ringt und die SPD mit sich. Wobei ich sagen würde, also Klingbeil hat sich, finde ich, in der Tonalität in seiner Rede sehr abgesetzt von seiner Co-Vorsitzenden. Aber inhaltlich trägt er ja diese Beschlüsse mit. Also ich würde schon sagen, dass insgesamt die Partei Richtung links oszilliert und dass Klingbeil eher wie so ein pragmatisches Feigenblatt ist. Und dass er eigentlich das, was er ja selbst gefordert hat, dass das die Partei leider nicht umsetzt, nämlich auf die Kandidaten zu schauen, die erfolgreich sind in der Kommunalpolitik, aber vielleicht auch eben Direktkandidaten, die ihren Wahlkreis gewonnen haben. In Berlin sieht man eher, dass aktuell ein eher links dominierter Funktionärsapparat die Macht übernommen hat, der wie in so einem Raumschiff sich teilweise auch abschottet von Realitäten. Und deswegen glaube ich nicht, dass die SPD, der Blick in die Geschichte zeigt es ebenfalls, erfolgreich war die Partei immer dann mit Kandidaten der Mitte, aber dass die Partei diesen Weg geht, glaube ich aktuell nicht.
Das heißt, es gibt da kein Spiel mit verteilten Rollen zwischen Bärbel Baas und
zwischen den Lars beiden Klingbeil. Sehe ich das tatsächlich.
So, etwas klingt jetzt etwas unscharmant. Nein, ich sage es trotzdem, also Bad Girl, Good Guy.
Nein.
Oder umgekehrt.
Nein. Das kann ich auch in der Tat zwischen den Reden, die die beiden gehalten haben, so nicht erkennen. Weil beide haben die Reformnotwendigkeiten in den Politikfeldern benannt. Aber es ist dieser Spagat, den ich natürlich beschrieben habe, der sich darin abbildet, dass es natürlich auch darum geht, etwas für die arbeitende Bevölkerung zu machen und für die Verteilungsfrage zu machen. Und das liegt eher im Geschäftsfeld von Frau Baas. Ich habe nicht so die Befürchtung, die Sie haben, weil es gibt eigentlich eine ganze Reihe Anzeichen dafür, dass die Gradmesser für die SPD sehr eindeutig ausschlagen. Nehmen Sie das Mitgliederbegehren gegen die Bürgergeldreform. Die haben mit Ach und Krach 1% der Unterschriften der Parteimitglieder gekriegt. Die werden jetzt in der nächsten Stufe scheitern. Es wird also gar nicht mehr zur Abstimmung kommen. Die Entscheidung über den Koalitionsvertrag ist mit einer weitaus größeren Pro-Mehrheit abgegangen, als es alle in der SPD gedacht haben. Nehmen wir die Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen und gucken uns dort an, wie die einzelnen SPD-Gliederungen abgeschnitten haben, dann sieht man, dass diejenigen, die auf Wirtschaft, die auf Wachstum, die auf Familienpolitik gibt, haben ihre Kommunalwahlen gewonnen. Während die SPD dort, wo sie versucht hat, die Grünen zu kopieren, gleichzeitig am selben Tag massiv verloren hat. Ich glaube in der Tat, wir werden nach der Rheinland-Pfalz-Wahl, wenn dort der Ministerpräsident bestätigt wird, werden wir noch mal erleben, dass es ein Kraftzentrum in der SPD gibt, das sich auf der Ebene der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten abspielt und das einen sehr pragmatischen, sehr klar auf die Wählermehrheiten abzielenden Kurs einfordern.
Die Frage ist, wie viel Einfluss sie auf die Fraktion am Ende haben.
Dann haben wir eine Koalitionskrise irgendwann mal.
Dann haben wir eine Koalitionskrise, aber die Anzeichen dafür sehe ich momentan nicht. Die klassische Sie haben ja klassisch inzwischen bei Landtagswahlen diesen Effekt, dass sich zwei Monate vor einer Wahl die Landtagswahlumfragen von dem Bundestrend entkoppeln und sozusagen auf die Landessituation einpendeln. Und da sehen wir einen klaren Trall momentan in Richtung der SPD. Ich denke, dass es wird kein schönes Ergebnis werden. Er wird kräftig federn lassen, aber er wird am Ende das Mandat kriegen, das Land weiterzuführen. Und dann sollte das eigentlich eine Bestätigung der Riege sein, die in den Ländern regiert. Und die sind alle, selbst ein Andreas Bovenschulten, dem man nur nicht nachsagen kann, dass er ein Parteirechter sei, weiß, wo seine Wähler sitzen und wie er die erreicht.
Gern dazu noch mal einen Punkt machen, weil genau darum geht es ja. Setzen sich eben diese Kandidaten, die Pragmatiker der Mitte durch und hört man eben auf diese Stimmen auch aus Landesebene. Da gibt es ja zum Beispiel auch den Finanzsenator aus Hamburg, Andreas Dressel, der jetzt irgendwie vor ein paar Wochen im Interview gesagt hat, die Sozialleistungen steigen um knapp 10%, unser Haushalt nur um 2,5%. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und es geht nicht nur darum zu sagen, mehr Effizienz, mehr Digitalisierung. Ja, das ist auch richtig. Aber gleichzeitig braucht es auch Ausgabenkürzungen. Und in diesem neuen Papier jetzt der SPD heißt es, der Sozialstaat ist kein Kürzungsprojekt. Also da hat man sich klar dagegen entschieden. Und das ist eben das, was ich meine, dass die SPD, glaube ich, erkennen muss, dass sie sich wirklich wieder als Partei der Arbeit neu erfinden muss und damit auch die Interessen der Arbeiter vertreten muss und Menschen, die arbeiten und die einen Lohn haben wollen, davon auch anständig leben können. Die wollen nicht gleichzeitig noch ein Bittsteller sein und zum Staat gehen und irgendwie sagen, so jetzt kann ich mir die Wohnung nicht leisten, deswegen bekomme ich jetzt noch ein Wohngeld oder muss irgendwie aufstocken. Dass diese Antworten sind, das ist im Grunde genommen Symptombekämpfung der Probleme, die man vielleicht selbst geschaffen hat oder zumindest nicht geschafft hat zu beheben. Stichwort 400.000 neue Wohnungen. Ich glaube, man sollte viel mehr an die Ursache rangehen, eben an Lebensstandard, Lebenshaltungskosten, dass man von der eigenen Hände Arbeit würdig leben kann und auch am Ende des Lebens ein würdiges Auskommen hat. Das sind die Kernthemen, auf die sich die SPD konzentrieren sollte. Und sie hat sich in der Vergangenheit zu sehr eben auf Transferleistungen alimentieren und Sozialhilfe oder Bürgergeldempfänger konzentriert.
Ich würde auch sagen, Ihr Optimismus in allen Ehren. Ich würde mich freuen, wenn es so kommt, dass sich Pragmatiker durchsetzen, die vielleicht auch näher an den Wählern sind. Aber ich sehe hier in der Fraktion einfach sehr viele Ideologen. Es gibt kaum noch Direktmandate. Es gibt Leute, die über Listen reingekommen sind. Die Listen werden bestimmt von Jusos und so weiter. Und wenn man mal mit den Seeheimern, das ist ja der eher Konservative, wenn man das so sagen darf, Teil der SPD, wenn man sich mit denen unterhält, warum macht ihr nichts, warum kommt da nicht mehr Reform, was ist mit dem alten Agendageist, dann sagen die, keine Chance, die anderen haben die Mehrheit, Da kriegen wir nichts durch. Das mag an der Basis anders sein, aber hier an der Bundestagsfraktion.
Aber ich find, was wir aber an Ergebnis vorliegen hat, spricht schon eine andere Sprache. Die Bürgergeldreform ist ja jetzt schon und das hat ja nur eine geringe Aufwallung in der Partei gegeben, aber wo man sich auch dazu mit überwunden hat oder Familien nachts. Also es gab viele, also es gab eigentlich schon, was man jetzt so an Fortschritten sieht oder an Gesetzen oder an Abstimmungen im Bundestag, da ist die SPD schon relativ viel in Vorleistung gegangen, muss man sagen.
Also das würde die Union komplett anders sehen.
Aber Sie haben es auch gerade gesagt, sie hat sich überwunden, sie musste sich durchringen. Ja, und ich finde, genau das ist das Problem. Die SPD sollte das viel mehr proaktiv zu ihrem eigenen Projekt machen und das annehmen und dafür auch werben. Stattdessen haben wir eine, stellvertretende Fraktionsvorsitzende gesehen, die dann irgendwie in der Debatte zum Bürgergeld nochmal gesagt hat, dass das alles Bullshit ist und im Grunde genommen die eigene Reform rhetorisch ziemlich auseinandergenommen hat. Das ist, glaube ich, auch
ein Fehler. Die SPD ja da ganz gut beraten, beizuziehen, weil ich beziehe mich auf Umfragen, die ziemlich neu sind. 70% finden die Bürgergeldreform à la Union gut, aber die gleichen 70% finden die Rentenreform, so wie sie die SPD sich vorstellt, gut. Womit wir beim Thema Rente sind, das spielt ja auch eine wichtige Rolle. Im Moment tagt die Rentenkommission, soll Ende Juni Ergebnisse bringen. Die SPD fordert, wie schon häufiger, die Ausweitung, die Verbreiterung der Renteneinzahlungen auf Beamte, Selbstständige und Abgeordnete. Aber da haben wir doch das gleiche Problem wie bei der Gesundheitsabgabe. Man erweitert die Einnahmen, aber gleichzeitig erweitert man ja auch die Ausgaben, denn dann sind natürlich jede Menge Beamte und Selbstständige ja auch rentenanspruchsberechtigt. Also wo liegt da eigentlich die Finanzierungs-, also das heißt das Abmildern der Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung?
Ja, was ich so nicht kommen sehe, ehrlich gesagt, aber wenn man jetzt mal sagt, die Beamten zahlen mit ein, die entlasten ja dann aber auch wieder die Staatskasse, die für Pensionen irre viel zurückstellen muss. Also das ist ja dann linke Hand, rechte Hand, wenn man dann so will. Aber da findet eine Entlastung tatsächlich statt. Also auch wenn man sich mal die Summen ansieht und die Pensionen, die Höhe, das ist ja, also wenn wir dann nochmal wenn es um Gerechtigkeit geht, das ist dann auch besser,
dann was man dann... Der Finanzminister in Vorlage treten und natürlich für die Beamten Arbeitgeberbeiträge und zwar sofort, nicht als Rücklage, sondern sofort in die Rentenkasse anbezahlen. Ja.
Das stimmt schon, aber das, was mit der Rente zu tun hat, hat natürlich auch immer auch was damit zu tun, wie viele Leute arbeiten und wie viele Leute man in Arbeit kriegt. Und da würde ich dann sagen, also es hat sich ja immer alles darauf konzentriert, dass die SPD unverschämterweise die Haltelinie halten will, die wirklich Rentner mit geringen Renten betrifft und nicht die keinen von der jungen Gruppe, die sich so für die junge Generation ins Zeug gelegt haben. Das muss man mal sagen. Da würde ich eher davon ausgehen, als CDU würde ich eher werben, nicht für Lifestyle-Teilzeit abschaffen, sondern Teilzeitfalle überwinden, Minijobs abschaffen von mir aus. Also da geht es ja darum, Leute, die sozialversicherungspflichtige Jobs haben, schwieriges Wort, dass man diese Zahl steigt und dann steigert und dadurch natürlich auch wieder Einnahmen verbreitert. Das muss man auch, das ist schon klar. Die demografische Entwicklung zeigt aber natürlich, dass wir da ein gewisses Problem haben. Deswegen wird da, ich denke mir, dass man da an ganz vielen Stellschrauben drehen muss. Aber die SPD, die Union hat sich halt jetzt vor allen Dingen sehr auf diese Haltelinie eingeschossen und viele andere Dinge dabei auch.
Aber da würde ich auch sagen, dass das ein Eigentor eigentlich von der SPD ist, weil von der Haltelinie profitieren ja überproportional die Gutverdiener. Also die SPD sollte doch in der Debatte viel mehr den Schwerpunkt darauf setzen, dass man, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, auch zu geringen Löhnen, dass man dann anständig am Ende also ein gutes Auskommen hat. Da würde ich auch sagen, da kann man ja möglicherweise sogar über mehr nachdenken, also dass man halt irgendwie mehr Punkte oder so sammelt im Laufe des Lebens.
Da steht ja auch die Perspektive.
Aber eben von der Haltelinie profitieren, also der Hauptanteil der Ausgaben, der geht an Gutverdiener, also nicht unbedingt jetzt ein SPD-Klientel.
Das wird ja auch gefordert in dem Grundsatzprogramm, perspektivisch steigende und nicht gleichbleibendes Rentenniveau in den 2030er Jahren.
Die junge Gruppe hört. Mit dem Rentenniveau, mit der Rente werden wir doch die Altersversorgung nicht retten. Das ist doch selbstverständlich, wenn wir so eine demografische Entwicklung haben wie Sie. Uns gehen doch 7 Millionen Erwerbstätige flöten in den nächsten 10 Jahren, weil nicht genug nachkommen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen es um Kapitaldeckung ergänzen und müssen über Altersvorsorgeniveau reden, nicht mehr Rentenniveau. Das Altersvorsorgeniveau ist richtig. Was macht Rente plus was anderes? Und da hat man natürlich Chancen, auch für Geringverdiener zu machen. Da müsste der Fokus drauf liegen. Ich denke, hier können sich alle selber ihren ETF-Sparplan leisten. Aber jemand, der 2.300 Euro verdient, der kann nicht noch 200 Euro beiseite legen für einen Sparplan. So, für den braucht man eine Lösung. Das ist sozial und sozial gerecht. Die Debatten sollen Beamten da rein. Das ist alles fürs Gerechtigkeitsempfinden gut. Das bringt dem Rentensystem nichts. Die Beamten leben nämlich länger, das heißt, die kriegen länger Rente. Ja, man muss für die einzahlen. Ich finde das alles richtig, dass man es macht, dass man guckt, wie werden die gerecht behandelt. Und die Abgeordneten, das wird das Rentensystem nicht retten.
Na, vor allem ist der Steuerzuschuss auch endlich. Der ist ja ohnehin angestiegen in den letzten Jahren. Und wenn man das Niveau halten will, dann muss man halt auch fairerweise über die Beiträge sprechen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir vorhin waren, nämlich, dass es dann bedeutet, weniger netto vom Brutto. Arbeit muss sich lohnen. Also wie viel bleibt an der arbeitenden Mitte?
Man könnte natürlich auch ein paar versicherungsfremde Leistungen aus der Rente rausnehmen und dann hätte man dann auch schon wieder ein realistischeres Bild. Und das, also ich, und da meine ich jetzt nicht nur die Mütterrente, aber auch und so. Das sind halt auch Dinge. Ja, also darüber kann man reden, finde ich auch. Aber man muss dann auch über Mütterrente reden. Aber das ist dann immer so das Ding, das man nicht ansprechen darf, weil böse, dann ist die CSU böse. Und dann muss halt alles auf den Tisch. Und ich denke schon, dass man da über sehr viele Dinge reden kann. Wahrscheinlich auch über eine längere Lebensarbeitszeit. Da müssen wir uns mal nichts vormachen. Aber es muss halt dann, es kann halt dann nicht sein, dass die CSU sagt, nee, aber das haben wir hier versprochen und das wird jetzt gemacht. Richtig. Oder vielleicht auch mal über Ehegattensplitting. Also ich möchte ja aus keiner Runde rausgehen, ohne wenigstens einmal diesen Begriff erwähnt zu haben. Da liegen uns wirklich viele auf der Tasche.
Ja, das würde Wachstum bringen übrigens. Ja. Also ich bin nicht dafür, dass man Ehegatten wie Singles behandeln soll, aber es gibt ja ein Realsplitting und wenn man das schon machen würde, ist jetzt sehr technisch, aber dann würde man dafür sorgen, dass auch es wieder interessanter ist, für den geringverdienenden Partner etwas mehr zu arbeiten. Da wird nicht zu viel abgezogen und es hätte richtige Wachstumseffekte. Da haben wir gerade eine neue Studie zu.
Für die Rentenkonzepte der SPD brauchen Sie die linke Mehrheit im Bundestag. Das sieht im Moment nicht danach aus.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Grundsatzprogrammdebatte der SPD das Ziel verfolgt, in der aktuellen Regierungspolitik den Koalitionsvertrag quasi neu zu interpretieren, sondern es geht natürlich darum, auch mittel- und langfristige Linien aufzuzeigen. Gerade in der Rentendebatte, wenn man sie wirklich seriös führt, wird ja sehr schnell klar, und wenn man sich auch vergangene Prognosen anschaut, die Schlüsselfrage ist doch die, haben wir ein Wirtschaftswachstum, ein stetiges, ein hohes Wirtschaftswachstum in Zukunft oder stagnieren wir weiter so, wie wir die letzten Jahre stagnieren? Und haben wir eine qualitative Zuwanderung? Also verlieren wir wirklich Fachkräfte oder schaffen wir es, diese Fachkräfte dann auch international zu gewinnen? Wenn uns das beides nicht gelingt, dann stehen wir vor massiven Einschnitten. Dann ist Nullwachstum, heißt immer mehr Verteilungskonflikte in diesem Land. So, das ist, glaube ich, vielen in der SPD schon klar. Das heißt, die Frage, wie man dieses Land gestaltet und wie man das nötige Wachstum anwirft, das muss uns noch viel mehr beschäftigen, als es das zurzeit tut.
Jetzt ein Aspekt, da müssen wir wahrscheinlich sagen, dass wir vielleicht jetzt in dieser Sendung noch schon das Fell verteilen, ohne dass der Bär erlegt wird. Da geht es um die Erbschaftssteuer. Der erlegen tut diesen Bären ja das Bundesverfassungsgericht. Da erwarten wir ein Urteil. Gibt aber jetzt Vorschläge der SPD, einen Lebensfreibetrag, 1 Million Euro für die Privatvermögen, die vererbt werden und allerdings anders als heute für das Betriebsvermögen ab 5 Millionen Euro ist dann eine progressive Steuer möglich. Das appelliert ja auch sehr stark an das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen. Ab 26 Millionen Betriebsvermögen müssen sie praktisch keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen. Hat die SPD dann einen Punkt?
Ja, also ich finde erstens mal grundsätzlich kann man der Partei natürlich keinen Vorwurf machen, dass sie sich ein Konzept überlegt, wenn ohnehin klar ist, da ist ein Urteil zu erwarten, was wahrscheinlich dann auch Handlungsbedarf nach sich zieht. Ich glaube allerdings auch hier wieder in der Umsetzung schwierig, weil also gerade das, worauf es ja ankommt, klare Grenzwerte teilweise nicht in dem Papier festgelegt wurden, also Zahlen fehlen. Und die Reaktion der Union mag jetzt teilweise auch übertrieben gewesen sein, aber am Ende blieb wieder eine Verunsicherung. Und wenn wir bei dem Thema sind, Wettbewerbsfähigkeit, der Standort, dann ist sowas, glaube ich, toxisch, wenn wir solche Debatten führen. Weil am Ende müssen ja auch Unternehmer bereit sein, in Deutschland bei den hohen Energiekosten, bei dem Bürokratieirrsinn, bei den hohen Arbeitskosten weiterhin ihr Unternehmen halten zu wollen, beziehungsweise übergeben zu wollen an die nächste Generation oder auch hier gründen zu wollen. Und ich glaube, da sollten wir erstmal schauen, wo kann gespart werden. Man kann es nicht oft genug sagen, aber diese Regierung leistet sich Rekordschulden und die Hälfte davon fließt in, also wird zweckentfremdet, sehr viel in den Konsum. Sie haben es gesagt, Mütterrente, die ganzen CSU-Special-Projekte, Agrardiesel, Gastrosteuer. Und bevor nicht der Staat auch mal auf der Ausgabenseite schaut und schaut, wo kann gespart werden, was ja ursprünglich auch mein Versprechen war, finde ich, sollte man die Leute nicht verunsichern, insofern, dass man eben überlegt, wo kann man noch weiter Belastungen einführen. Aber ja, es gibt ein Gerechtigkeitsproblem und es ist natürlich nicht vermittelbar, dass jemand irgendwie bis 26 Millionen Erbschaft nichts zahlen muss und danach dann nicht mehr. Also das muss man definitiv.
Geht um die soziale Symmetrie der Erbschaftssteuer.
Also ich verstehe das Gerechtigkeitsargument, weil das ist ein Gefühlsargument. Aber wir müssen doch, wenn wir auf die Fakten schauen, müssen wir doch sehen, in Deutschland, Deutschland hat sich ausgezeichnet immer durch den familiengeprägten Mittelstand. Das ist das Erfolgsmodell. Da sind die ganzen Hidden Champions, die 2.000, 3.000 Firmen, die irgendwo Weltmarkt- oder Europamarktführer sind, sind überwiegend dort angesiedelt. Die sind durch alle Krisen gut durchgekommen, weil sie Eigenkapital als Familie reingeschossen haben. Die haben einen Bezug zum Standort, die haben einen Bezug zu den Leuten, weil die in die gleichen Schulen gehen und so weiter. Dieser familiengeprägte Mittelstand muss unter allen Umständen erhalten werden. Und da sind halt auch Leute mit vielen Millionen dabei. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir haben ja großzügige Stundungsregeln, die können das ja über 10 oder 20 Jahre zahlen, dann geht das weg aus dem Geld, was für Investitionen da ist, für Standorterweiterungen. Und wir haben 50 Länder in der Welt, die haben keine Erbschaftssteuer. Die, die es abgeschafft haben, hatten steigende Staatseinnahmen, weil es eben einen Konjunktureffekt hatte. Und deswegen, glaube ich, kann man machen für Gerechtigkeit, fürs gute Gefühl, aber faktisch für den Standort wäre es falsch, auch für die Arbeitnehmer.
Also ich glaube, erstens, um Verteilungsschere wieder in mehr Gleichgewicht zu bringen, muss man an das Thema Erben ran. Zweitens, es gibt einen Denkfehler an der Stelle, sage ich auch als Unternehmer, wo ein Unternehmenswert letztlich erstmal ein rein virtueller Wert ist, der sich so gar nicht realisiert. Und wenn ich und ich muss an die Frage ran, was ich dort steuern will, gerade wenn ich sage, wir brauchen Wachstum, da bin ich dann bei Ihnen, nämlich, ich sag mal, zwischen 1.000 Euro, die ich in einem Unternehmen als Gewinn mache, und ob ich sie stehen lasse, thesaurieren, wie man so schön sagt, ob ich sie nachzunehmen, um 5.000 Euro mithilfe von Banken zu investieren oder ob ich die 1.000 Euro an die Gesellschafter da ausschütte, das ist ein eklatanter Unterschied, den man steuerlich viel stärker unterscheiden müsste, sodass man eben auch nicht das stehen lassen, sondern das Investieren wirklich maximal anreizt. Da müsste man ran, weil das ist, wir haben jetzt ganz viel Schulden gemacht, um die öffentlichen Investitionen anzureizen. Das ist auch wichtig, weil wir haben Infrastrukturproblem. Wir müssen jetzt wirklich was dafür tun, damit genau diese von Ihnen zitierten mittelstandsfamiliengebundene Unternehmen auch ins Investieren kommen, damit sie nicht nur abwarten, was passiert, sondern das Geld ausgeben. Und das müssten wir anreizen. Und da ist ein Denkfehler meines Erachtens in dem Erbschaftssteuerkonzept der SPD drin.
Ja. Es gibt ja gerade in Westdeutschland ja sehr viele Menschen, die relativ viel erben werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da spielt natürlich Erbschaftssteuer auch eine Rolle. Jetzt mal unabhängig von den Details dieser SPD-Idee, kommt dann vielleicht bei denen nicht so gut an.
Naja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es bei denen nicht so ist. Es kommt bei jedem nicht so gut an, der irgendwas abgeben muss. Und deswegen wird wahrscheinlich eine Reform oder ein richtiges Reformpaket einfach nur dann funktionieren, wenn jeder was abgeben muss. Und zwar jeder auf dem Level oder so, wie er kann. Das ist ganz logisch. Wir werden jetzt hier nicht, glaube ich, aus diesen dunklen Zeiten mit wirtschaftlicher Stagnation rauskommen, indem jeder auf seinem Status quo verharrt. Also insofern denke ich mir, ja, das wird wahrscheinlich unangenehm sein und man wird vielleicht mehr Steuern zahlen als hinterher. Ich denke mir aber, dass in der gerade bei der begüterten westdeutschen Erbengeneration die Leute nicht in die Armut fallen. Natürlich ist es, also, will ich auch gerne weniger Steuern zahlen als mehr, aber es muss ja irgendwo gleich verteilt werden.
Am Ende der Sendung, möglicherweise bei der Erbschaftssteuer, kriegt die Politik Unterstützung vom Bundesverfassungsgericht aus Karlsruhe. Das werden wir jetzt abwarten. Was dabei rauskommt, da steht ja noch nichts so richtig fest. Ich
bedanke mich bei Christine Dankbar, bei Carina Mössbauer, Thorsten Alsleben und Heiko Kretschmer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde die Münchner Sicherheitskonferenz. Wie weitermachen mit Donald Trump? Aktuell ist bei Phoenix der Tag. Thomas Bade moderiert darin unter anderem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Und die gehen uns ja auch alle an, direkt davon betroffen. Bleiben Sie bei uns.